Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Kein Lehramt, kein Machtwort, stattdessen zählt das bessere Argument. Wer es glaubt, ist evangelisch. Wir hören heute hinein in zwei evangelische Kontroversen zu gesellschaftspolitischen Grenzfragen. Ob kirchliche Einrichtungen in Einzelfällen Beihilfe zum Suizid leisten sollten, darüber spreche ich gleich mit der evangelischen Theologin Isolde Karle. Und außerdem, die Landeskirche Sachsens ringt darum, wo das christlich-konservative aufhört und wo das rechtsradikale oder sogar rechtsextreme beginnt. Eine Spurkommission sucht diese Grenze seit einem Jahr. Die geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung war bis vor einem Jahr verboten. Genauer gesagt, bis zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es ist eine wegweisende Entscheidung. Nie zuvor hatte Karlsruhe die Selbstbestimmung am Lebensende derart deutlich hervorgehoben. Es gab damals zu diesem Urteil eine gemeinsame Erklärung von katholischer Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Tenor, das Urteil übe Druck auf die Schwächsten aus. Aus christlicher Perspektive sei es abzulehnen. Die Einigkeit innerhalb der evangelischen Kirche hielt nicht lange. Es gab direkt auch viel Zustimmung zum Urteil. Und Anfang dieses Jahres trat die Kontroverse in eine neue Stufe durch einen Artikel in der FAZ unter der zugespitzten Überschrift, Zitat, den assistierten professionellen Suizid ermöglichen. Über die Kontroverse, die dieser Artikel ausgelöst hat, haben wir berichtet. Eine der Autorinnen ist jetzt am Telefon, die Bochumer Theologieprofessorin Isolde Karle. Guten Morgen, Frau Karle.
Guten Morgen, Frau Florin.
Erstmal was Grundsätzliches. Wenn ich über eine Brücke gehe und sehe, dass sich jemand von dieser Brücke stürzt, habe ich dann die Pflicht, ihn zurückzuhalten oder wäre das eine Bevormundung?
Na, selbstverständlich habe ich die Pflicht und werde ich versuchen, diesen Suizidmenschen, der den Suizid begehen will, zurückzuhalten. Wir sprechen hier auch von einem Affektsuizid. Das heißt, wenn Menschen sozusagen spontan sehr verzweifelt sind, weil sie vielleicht eine schlimme Diagnose bekommen haben oder weil der Lebenspartner einen verlassen hat und man nicht weiter weiß und so weiter. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Gründe für einen Suizidwunsch. Dann ist es ja erstmal sozusagen ein sehr spontanes Gefühl und ich werde natürlich alles tun, um einen Menschen, der in einer solchen Not ist, erstmal von einem Suizid abzuhalten und ihm damit auch ermöglichen, dass er Wochen, Tage, Monate später diese Situation anders einschätzt und womöglich wieder neue Perspektiven sieht. Wir sind ja nicht sozusagen kontinuierlich sicher in einem Wunsch, ob wir nun leben wollen oder nicht leben wollen. Und in diesem Fall wäre ganz klar, dass man natürlich diesem Menschen versuchen würde zu helfen.
Das heißt, der Unterschied zu dem assistierten Suizid, über den wir jetzt sprechen, nach dem Verfassungsgerichtsurteil, auch jetzt in der Bundestagsdebatte, da liegt der Fall anders, weil dort der Wunsch zu sterben feststeht, weil es gesichert ist, dass der Mensch, von dem wir da sprechen, dass der wirklich sterben will, dass das nicht eine Affekthandlung ist.
Ja, grundsätzlich ist ja genau das der Punkt, dass das herauszufinden ist. Das kann man nicht per se sagen. Also wir wissen einfach von den diakonischen Einrichtungen, dass es dieser Wunsch, sterben zu wollen, immer wieder vorkommt. Und dann muss man genau prüfen, woher kommt dieser Wunsch. Hat hier ein Mensch einfach wahnsinnig Angst vor dem Sterben? Und dann würde man erstmal sagen, dann hat man ein offenes Ohr für diese Ängste und für diese Not und dann spricht man darüber und dann ist es in der Regel so, sehr, sehr häufig, dass ein Palliativmediziner diese Ängste ausräumen kann und sagen kann, dass man nicht diese Angst haben muss vor Schmerzen oder was alles möglich ist medizinisch. Wobei man einfach sagen muss, dass auch die Palliativmedizin manchmal an ihre Grenzen kommt. Und so gibt es ganz unterschiedliche Gründe und die werden erstmal bearbeitet sozusagen. Da muss erstmal auf den Grund gehen, warum hat er diesen Suizidwunsch? Und nur im absoluten Ausnahmefall wird es so sein, dass man feststellt, okay, da trifft wirklich jemand selbstbestimmt diesen Wunsch im Sinne von, ich bin ganz sicher, das ist persistent, das ist lang andauernd, dass ich sterben möchte und diesen letzten Weg mit all dem, was auf mich zukommt, an Schmerzen, an Bedrohung, an vielleicht auch Angst vor Erstickung, den möchte ich nicht mehr gehen.
Für alle, die Ihren Text in der Frankfurter Allgemein nicht gelesen haben, Sie haben darin unter anderem geschrieben, evangelische Einrichtungen seien gerade deshalb sichere Orte, wenn sie nicht allein Palliativmedizin anbieten, sondern Sterbewilligen unter kontrollierten und verantworteten Rahmenbedingungen Begleitung anbieten. Was ist das, kontrolliert und verantwortungsvoll?
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat ja vom Gesetzgeber verlangt, ein neues Gesetz zu entwickeln, das mit einem Schutzkonzept verbunden ist. Und da jetzt ein Jahr lang nichts passiert ist, hat insbesondere Diakonie-Präsident Ulrich Lili gesagt, wir müssen eine Regelung finden, wie wir denn mit Suizidwünschen in Einrichtungen von uns umgehen. Und das heißt, wir haben deshalb versucht, ein Schutzkonzept zu entwickeln, erste Ideen dazu. Wir wollten vor allem eine Diskussion anstoßen, dass eben mit einer intensiven medizinischen Beratung, mit einer intensiven seelsorglichen Betreuung einhergeht, um genau hier sozusagen das zu vermeiden, dass jemand dann vielleicht eine Einrichtung verlässt und zu einer Sterbehilfeorganisation geht und dort ohne eine solche intensive Prüfung dann die Suizidassistenz in Anspruch nimmt.
Heißt das, Seelsorgerinnen und Seelsorger können, sollten in Ausnahmefällen Suizidbegleitende sein?
Also wir wissen einfach aus den Schweizer Kirchen, dort für die Schweizer Kirchen ist es ganz selbstverständlich, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger auch für suizidwillige Menschen da sind, gerade für sie. Und bis zum Schluss, und das ist sozusagen ein ganz wichtiges Movens gewesen, auch von Ulrich Lilie zu sagen, bis zum Schluss ist diese Entscheidung immer revidierbar. Das ist, hat keine Eigendynamik, wie das manchmal in Sterbehilfeorganisationen in der Schweiz zu beobachten ist, wo es einfach, natürlich kann man auch dort jederzeit abbrechen, aber es ist sehr viel schwerer, da nochmal auszusteigen. Während sozusagen uns geht es darum, durch eine sehr gute medizinische, pflegerische und seelsorgliche Begleitung sozusagen bis zum Schluss kann man das revidieren und einfach ein offenes Ohr zu haben für Suizidwillige, für Menschen, die, und es nicht zu tabuisieren, dass man gar nicht darüber reden kann, dass man einen Suizidwunsch hat. Das ist auch für Ärzte ganz wichtig, dass man offen darüber reden kann. Gerade damit dienen wir der Suizidprophylaxe.
Sie haben gesagt, Sie wollten eine Debatte anstoßen. Das ist Ihnen ja auch gelungen. Es gab vielfältige Reaktionen. Eine besonders stark beachtete greife ich jetzt mal heraus, auch aus der FAZ. Da haben Wolfgang Huber und Peter Dabruck ihren Artikel in verschiedener Hinsicht kritisiert. Und eine Hinsicht ist, Suizidbegleitung gehöre nicht zum Berufsbild der Seelsorge. Es sei wichtig, entscheidend, Alternativen aufzuzeigen und Ängste zu nehmen. Also soll die Begleitung zum Suizid in die Ausbildung für Seelsorgerinnen und Seelsorger aufgenommen werden? Sie sind ja praktische Theologin.
Ja, also ich sehe darin überhaupt keinen Widerspruch. Also wir haben ständig in der Seelsorge, auch in der Telefonseelsorge, in ganz vielen Seelsorgebereichen mit Suizidwünschen zu tun. Das ist überhaupt kein anderer Fall. Wir begegnen Menschen mit Suizidabsicht und jetzt geht es tatsächlich darum, Seelsorgerinnen und Seelsorger auszubilden. Wie gehen sie damit um? Wie können sie sozusagen die Ängste, die Not von Suizidwilligen, also wie können sie denen begegnen? Und in diesem Fall ist es besonders wichtig im Kontext der Suizidassistenz, dass sie ethisch informiert sind, dass sie einfach auch Bescheid wissen über Alternativen, dass sie mit Menschen ins Gespräch kommen können. Und in der Schweiz gehen die Kirchen hier sehr weit. Sie sagen sogar, sie sind bedingungslos solidarisch. Das finde ich meines Erachtens zu weitgehend. Ich würde sagen kritisch solidarisch, weil ich natürlich als Seelsorgerin durchaus eine andere ethische Position haben kann und das jetzt nicht für gut heißen muss. Aber das heißt doch nicht, dass ich den allein lasse, der hier offensichtlich, weil er am Leben extrem leidet, sich überlegt, sein Leben zu beenden.
Verstehen Sie das auch als Akt christlicher Nächstenliebe?
Natürlich verstehe ich das als Akt christlicher Nächstenliebe. Ich finde sowieso, also ich möchte mal sagen zu dem Aufsatz, dem Beitrag von Dabruck und Huber, in fast allem sind wir einer Meinung. Es gibt einen großen ethischen Konsens, dass wir im Ausnahmefall einen Suizidwunsch respektieren, und es gibt einen großen Konsens, dass wir natürlich nicht wollen, dass das der Normalfall wird, sondern dass die Prävention im Vordergrund steht. Der entscheidende Unterschied ist, dass ich dass wir in der Gruppe gesagt haben, wir müssen einfach für die konkrete Situation nachdenken. Da kommt jemand in einem Pflegeheim, in einem Krankenhaus der Diakonie auf uns zu oder auf die Leitung zu und sagt, ich möchte jetzt diese neue Möglichkeit einer Suizidassistenz gerne in Anspruch nehmen. Und wie gehen wir dann damit um? Und dass wir diese Menschen nicht einfach vor die Tür setzen und sagen, so, jetzt bist du entlassen, weil darüber denken wir gar nicht nach und darüber reden wir auch nicht, sondern dass wir diesen Menschen beistehen und sie nicht alleine lassen.
Aber Sie haben ja sehr viel Gegenwind bekommen und eben auch ganz grundsätzlicher Art. Der evangelische Theologe Ulrich Körtner hat im Zeitzeichen, in dieser Fachzeitschrift, geschrieben, das Gericht vertrete ein Verständnis menschlicher Autonomie, das mit einem christlichen Verständnis von Menschenwürde als Ausdruck der Gottesebenbildlichkeit und des Lebens als Gabe Gottes nicht deckungsgleich ist. Fürsorge, das sei eben nicht paternalistisch, sondern das sei christlich. Das heißt ja, die Position, die Sie vertreten, wird hier als nicht mehr christlich markiert. Wie gehen Sie damit um, ausgemeindet zu werden?
Ach, das empfinde ich gar nicht so. Also der Beitrag von Ulrich Körtner, da gibt es ja auch eine riesengroße Schnittmenge, wo er nichts anderes sagt, als was wir sagen.
Dieses nicht-christlich, ja, das ist ja schon ein heftiger Widerspruch.
Er sagt nicht deckungsgleich, das heißt ja nicht, das widerspricht sich. Er sagt ja nur nicht deckungsgleich, das würde ich auch sagen. Also dass wir von evangelischer, christlicher Perspektive bei der Selbstbestimmung nochmal andere Akzente setzen, wie das im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Ausdruck kommt. Und selbstverständlich, das macht aber auch das Urteil im Übrigen klar, ist Fürsorge nicht einfach immer nur mit Bevormundung in eins zu setzen, sondern ist es selbstverständlich, dass unsere Umgang miteinander erstmal durch eine große Fürsorge füreinander geprägt ist und von daher motiviert ist. Es ist aber schwierig, wenn wir die Selbstbestimmung sozusagen zurückbinden, zum Beispiel in diakonischen Einrichtungen, in denen erstens nicht alle Christen sind und zweitens Christen auch unterschiedliche Positionen haben, zu sagen, was Selbstbestimmung ist, das bestimmt letztlich die Kirche. Das halte ich für ein Problem.
Würden Sie jetzt ungefähr einen Monat nach dem Erscheinen Ihres Artikels etwas anders formulieren? Haben Sie vom Widerspruch gelernt?
Ja, was heißt, also wir haben auf jeden Fall gelernt, wir wollten eine Debatte anstoßen, das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben im Übrigen auch sehr viel Zustimmung bekommen, der ist nur nicht ganz so laut wie der Widerspruch. Aber sozusagen, was wir gesagt haben, also das im Hinblick auf die Neutralität, das meinte natürlich nicht, dass wir wertneutral sind, sondern als christliche Seelsorge gehen wir selbstverständlich mit bestimmten christlichen Anthropologien werden in Gespräche hinein. Aber wir wollten betonen, dass wir hier offen sind und dass wir andere nicht verurteilen für das, dass sie moralisch verurteilen, dass sie etwas anderes sehen als zum Beispiel die Seelsorgerin oder der christliche Arzt selbst. Also das ist eine missverständliche Formulierung, die wir so nicht mehr treffen würden. Und man kann über Alternativen nachdenken. Ich habe ehrlich gesagt aber bislang in der Diskussion noch keine wirklich überzeugende Lösung gehört, was man anders machen könnte. Also man könnte sagen, wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, bei den Alternativen, Sonderrechte für kirchliche Einrichtungen sind ja nur dann möglich, wenn tatsächlich die Kirche den Suizid als schwere Schuld missbilligt. Nur dann hätte sie eine Grundlage zu sagen, das kann bei uns grundsätzlich überhaupt niemals stattfinden.
Sagt Isolde Karle. Vielen Dank, Frau Karle. Ich muss mich jetzt leider aus Zeitgründen von Ihnen verabschieden. Herzlichen Dank, Isolde Karle, Professorin für praktische Theologie in Bochum, über den assistierten Suizid und die Rolle der Seelsorge dabei. Dankeschön. Im Herbst 2019 trat Carsten Renzing als sächsischer Landesbischof zurück. Sein Nachfolger Tobias Bild ist seit fast einem Jahr im Amt, aber der Konflikt, für den Renzing stand, der ist noch da. Renzing bezeichnete seine Position als konservativ und Gläubige feierten ihn als kantigen Kirchenmann. Kritikerinnen und Kritiker werfen ihm neurechte Gedanken vor. Und als alte Artikel aus Renzings Studentenzeit auftauchten, war er nicht mehr im Amt zu halten. Er hatte offenbar eine Grenze überschritten. Aber welche genau? Mit dieser Art Landvermessung beschäftigt sich seit einem Jahr eine Spurkommission. Die versucht zu definieren, was noch christlich-konservativ ist und was rechtsextrem. Was in Sachsen sagbar ist im Namen des Christentums und was eben nicht. Jennifer Stange hat sich auf die Spur der Spurkommission begeben.
Hallo, hier ist Dorn.
Der Leipziger Peterskirchenpfarrer Andreas Dorn empfängt in seinem Arbeitszimmer.
Wir sitzen hier, Riemannstraße 38, in dem Arbeitszimmer, wo einer unserer Vorgänger hier im Peterspfarramt gehörte zur bekennenden Kirche. Und hier im selben Haus wohnte ein Kollege, der hat sich auch mit einer Büste zum Kriegerdenkmal vor der Peterskirche ideologisch durchgesetzt im Machtkampf, der konnte das sehr gut miteinander verknüpfen.
Dorn meint rechtsnationales Denken und Christentum. Etwa 150 Meter Luftlinie entfernt, vor dem Hauptportal der Leipziger Petrikirche, steht immer noch das Kriegerdenkmal. Ein makelloser, unverwundeter Soldat stirbt in Jesu Armen. Vom christlichen Standpunkt aus schrieb Pfarramtsleiter und Oberkirchenrat Andreas Fröhlich 1937, könne es nichts Schöneres als die Geborgenheit des sterbenden Helden bei Jesus geben. An anderer Stelle beschrieb er zwei Jahre zuvor Deutschland als das Ziel Gottes und mahnte, dem deutschen Volk zu dienen.
Und unser Denkfehler war, dass wir geglaubt haben, dass diese Zeiten vorbei sind. Das war auch die Überraschung im Herbst 2019.
Im Oktober 2019 trat der frühere sächsische Landesbischof Carsten Renzing zurück. Er stolperte über eine Reihe von Aufsätzen, die er als Student und Redakteur einer rechtsradikalen Zeitschrift vor 30 Jahren veröffentlicht hatte. Verstört zeigte sich damals ein Sprecher der Kirchenleitung gegenüber der Tagesschau.
Die Texte, die jetzt an die Öffentlichkeit gelangt sind, haben elitäre, nationalistische und antidemokratische Aussagen zum Inhalt.
Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Renzing immer noch Mitglied einer schlagenden Verbindung war. Dorn und andere Leipziger Pfarrer hatten den damaligen Bischof in einer Petition zur Stellungnahme und Distanzierung von der neuen Rechten aufgefordert, weil er 2013 einen Vortrag in der Bibliothek des Konservatismus in Berlin gehalten haben soll. Die Einrichtung gilt als Treffpunkt der neuen Rechten. Ihr Leiter Wolfgang Fenske bekräftigt an anderer Stelle gegenüber dem Deutschlandfunk, man habe jedenfalls keine Berührungsängste. Der promovierte Theologe ist langjähriger Weggefährte Renzings, war ebenfalls Redakteur der rechten Zeitschrift, in der besagte Texte erschienen und dabei, als Renzing 2015 feierlich ins Amt des sächsischen Bischofs eingeführt wurde. Äußern möchte er sich zur Causa Renzing nicht. Pfarrer Dorn.
Das ist wahrscheinlich die größte Krise, die die sächsische Landeskirche mindestens seit 1990 erlebt hat.
Für Kritiker wie Dorn, aber auch für Mitstreiter des ehemaligen Bischofs. Eine anonyme Petition mit mehr als 10-mal so vielen Unterzeichnern spricht von einer Schmutzkampagne und fordert, dass Renzing als letzter verbliebener konservativer Bischof in der evangelischen Kirche in Deutschland im Amt bleiben muss. Auch Renzing selbst stellte sich bei seiner Verabschiedung als Opfer dar. Die evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsens sieht infolge der Ereignisse Klärungsbedarf.
Wie sie sich zu Begriffen, Einstellungen verhält, die im gesellschaftlichen Kontext unter wertkonservativ firmieren und rechtsextrem. Wie positioniert sie sich da nach diesen Ereignissen und hat sie als Landeskirche da vorher in der Positionierung es an Trennschärfe, an Klarheit, vielleicht auch an Beschäftigung mit dem Thema fehlen lassen.
Oberlandeskirchenrat Thilo Daniel leitet die vierköpfige Spurgruppe. Beauftragt von der Landessynode, um zu diskutieren und zu klären, was konservatives Christsein von Rechtsextremismus unterscheidet. Neben einem Religionssoziologen bilden ihre Mitglieder von liberal bis evangelikal das weite Spektrum regionaler Frömmigkeiten ab. Wohl deshalb steht am Beginn des mittlerweile einjährigen Diskussionsprozesses die theologische Selbstvergewisserung.
Um nochmal einen Begriff, der für unsere Landeskirche dabei sehr prägend ist, einzubringen, den Bischof Hempel in den 80er Jahren geprägt hat. Die Kirche hat ein begrenztes politisches Mandat. Sie ist gefordert, ihre Stimme zu erheben. So hat er das selber mal formuliert, hat mit dem Mandatsbegriff einen aus der Theologie Dietrich Bonhoeffers aufgegriffen.
Soll heißen, ein kirchliches Wort in politischen Fragen kann durchaus gefordert sein. In der sächsischen Landeskirche keine Selbstverständlichkeit. Seit Jahren steht sie in der Kritik. Keine klare Haltung, beispielsweise zu Pegida oder zur AfD zu haben. In einem ersten Schritt hat die Spurgruppe die politische Einmischung theologisch zur Aufgabe erklärt. In einem zweiten Schritt sucht sie nach einer gemeinsamen Basis, auf der dieses Mandat stehen könnte. Oberkirchenrat Daniel.
Das ist jetzt eins der Zwischenergebnisse. Für uns ist es der Begriff der Verfassungstreue. Es ist die Frage danach, befindet sich eine Auffassung kategorial und fundamental jenseits des Wertekonsenses, den die Verfassung abbildet.
Dann nämlich gelte eine Position als extremistisch. Im Amtsdeutsch ist extremistisch ein Eigenschaftswort für Extremismus. Ein Konzept, das vor allem bei Sicherheitsbehörden eine wichtige Rolle spielt. Wörtlich heißt extremistisch so viel wie aus dem Rahmen fallen. Es gilt, die Grenze zwischen konservativ und rechtsextrem zu bestimmen. Das Politische soll entlang der sächsischen Verfassung kartiert werden.
Die Verfassung gibt sich eine konservative Präambel, wenn man konservativ so versteht, dass sie sich an die Tradition des Freistaates, an die Tradition Sachsens anbindet und fordert zum Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung auf und nimmt damit kirchliche Anliegen auf. Das ist konservativ. Und es ist aber auch gleichzeitig die Aufforderung, sich in gesellschaftliche Diskurse einzubringen.
Die Spurgruppe argumentiert, Verfassung und christliche Glaubensgrundsätze seien kompatibel, Loyalität zu Staat und Gesellschaft deshalb möglich und geboten. Die Klarstellung des an sich Selbstverständlichen durch die Spurgruppe verdeutlicht, mit welchen Anfechtungen die sächsische Landeskirche konfrontiert ist. Die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, kurz Pegida, sind das beste Beispiel dafür, wie verführerisch christlich verpackte rechtsradikale bis extreme Diskurse auch für Gläubige sein können. Von klarer Ablehnung bis zur Verteidigung gab es bisher auch in hohen Kirchenkreisen alles. Ebenso spaltet der Umgang mit der AfD die sächsischen Gläubigen. Und längst berufen sich rechte Bewegungen auch auf kirchlichen Widerstand. So wie die Kirche in der DDR Widerstand leistete, soll sie heute Widerstand gegen einen angeblich linken Zeitgeist leisten. So wie Bonhoeffer gegen den Nationalsozialismus kämpfte, sollen Christen sich erheben gegen die vermeintliche Merkel-Diktatur. Ansonsten gelten sie und ihre Kirche eben als Teil des Establishments und eines unchristlichen Staats.
Interessant ist eben für mich als Theologe, dass dieser politische Bereich der neuen Rechten eben auch ganz viele religiöse Impulse hat. Manchmal sogar sich richtig theologisch, laientheologisch ausformuliert.
Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter der EKD, hat sich im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus mit dem protestantisch gefärbten Nationalkonservatismus als Teil der sogenannten neuen Rechten beschäftigt.
Die suchen dann immer sozusagen empörungsträchtige Einzelthemen, an denen man grundsätzlich in Frage stellen kann. Demokratisierung und Liberalisierung. Und das ist dann je nach persönlicher Einstellung und Geschmack mal Homosexualität, bei der man in die Luft geht, oder die Frage der Abtreibung oder eben die Flüchtlingspolitik. Interessant finde ich aber dann doch, dass das Theologische und das Religiöse ganz oft dem Nationalen untergeordnet ist. Also wenn man genauer guckt, was meint ihr denn in eurer Beschwörung des guten alten Christentums oder des christlichen Abendlandes, dann ist es weniger eine eigene Frömmigkeit, die sich mir zeigt, ganz oft eher eine sakrale Aufladung des Nationalismus.
Die neue Rechte beschreibt sich gern selbst als konservativ bzw. wertkonservativ. Begriffe, die auch die Spurgruppe für die sächsische Landeskirche als positive Bezugspunkte erhalten möchte. Bisher hat sie noch nicht herausgefunden, wo die Grenze zwischen christlich-konservativ, nationalistisch, rechtsradikal und rechtsextrem verläuft.
Verfassungstreue und Glaubenstreue. Jennifer Stange berichtete über die Arbeit der Spurgruppe der Sächsischen Landeskirche. Das war Tag für heute. Nach den 10 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sprechstunde. Mein Kollege Carsten Schröder und seine Gäste nehmen dann zwei Viren ins Visier: Corona und Influenza. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.